Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast.
Ich freue mich, dass ich heute wieder einen spannenden Gast habe. Heute mit dir, Thorsten Röske, einer der Gründer von Verinize. Möchtest du dich mal selber kurz vorstellen?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Thorsten Röske, wie gesagt, mein Name. Wir sind ein paar Gründer von der Verinize. Ich bin mit vier anderen unterwegs auf dieser interessanten Reise und freue mich, heute hier zu sein.
Sehr cool. Du hast schon gesagt, ihr seid insgesamt fünf Gründer und ich würde jetzt direkt mal einsteigen. Wie kommt man dazu, zu fünf zu gründen und was macht ihr genau?
Also erstmal ist, glaube ich, so ein bisschen, du musst Unternehmer irgendwie im Blut haben. Also ich glaube, wenn du irgendwie dir vorstellst, ich will jetzt ein Startup machen und das ist nicht irgendwie was du wirklich von dem Inneren heraus machen willst, dann wird das extrem schwierig. Und wir haben irgendwie uns schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Projekten getroffen, teilweise in Firmen, teilweise außerhalb von Firmen, kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Und uns verbindet irgendwie alle, dass wir gern Unternehmer sind. Dass wir gern Sachen machen, die Probleme lösen, die Sachen besser machen. Und so gucken wir immer, im Prinzip haben wir viel geguckt, was man machen könnte. Und haben dann in diesem Projekt Verinize eine Möglichkeit gesehen, wo wir den Markt beobachtet haben und auch teilweise aus den eigenen Dingen, die wir getan haben, in Firmen unterwegs waren, gesehen haben, da ist eine echte Marktlücke, da ist ein Bedarf, da ist ein Problem, was man lösen kann, da ist eine Sache, die man besser machen kann. Und so haben wir im Prinzip uns zusammengefunden und gesagt, ja klar, das ist eine super Gelegenheit, da passt es zusammen und haben uns zusammengefunden. Wir kennen uns, wie gesagt, seit ein paar Jahren. Der Fabio, einer unserer Mitgründer, und ich haben im Prinzip so den Kern bei einem Kennenlernen in der Schweiz gehabt und haben gesagt, okay, das ist jetzt reif, die Idee braucht der Markt. Und man hat es ja oft, dass man irgendwie Ideen hat und dann denkt man, okay, passt das jetzt? Und dann passt vielleicht die Idee nicht ganz oder der Markt ist noch nicht so weit. Oder du hast nicht die richtigen Leute um dich. Und hier hat irgendwie alles zusammengepasst. Und so haben wir gesagt, okay, jetzt oder nie, wir machen's. Und haben losgelegt.
Ja, sehr spannend, wie du das beschreibst, wie es dazu kam. Da komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Kannst du uns nochmal abholen und mit versuchen, möglichst einfach zu beschreiben, was genau ihr denn macht, welches Problem ihr löst, was ihr erkannt habt und genau, was ihr jetzt anbietet?
Ja, also vielleicht fangen wir mal da an, was wir heute lösen. Und ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs auf Dinge kommen, die wir in der Zukunft daraus machen wollen. Wir, also in den letzten Jahren, gerade der Fabian und ich, waren in dem Bereich des digitalen mobilen Bezahlens unterwegs. Ich auf der Seite von Zulieferern, die Giesig und Devrient, für die ich gearbeitet habe, für 13 Jahre, ist ein sehr großer und bekannter und guter Zulieferer für die Bankenindustrie. Machen Karten, mobiles Bezahlen, Kryptowährungen und solche Dinge. Und der Fabio hat bei der Bank gearbeitet. Und wir haben uns zusammen bei einem Projekt kennengelernt vor vielen Jahren. Und er auf der Bankenseite, ich auf der Zuliefererseite im Prinzip. Und wir haben gesehen, dass die Banken, das ist vielleicht auch ein Problem, was genereller Art ist, sind sehr in ihren alten Wegen gefangen. Vor allen Dingen die etwas reiferen Banken, wenn man so sagen möchte. Und die kennen, was Bezahlen angeht, eigentlich nur eine Plastikkarte. Das war auch über viele Jahre der einzige Weg, das zu tun, eine Kreditkarte oder eine Debitkarte auf Plastik. Das ganze Denken rankt sich um diese Karte. Wir haben bei G&D Karten gemacht, die riechen sollten oder die sich irgendwie angefühlt haben wie Schlangenhaut. Oder jetzt gibt's Metallkarten. Aber es war immer nur diese Karte, die so im Vordergrund gestanden hat. Und wir haben zusammen ein erstes Wearable-Projekt gemacht und haben gesagt, jetzt, wo kontaktlos Bezahlen einfach möglich ist, wo an vielen Kassen ein kontaktloses Bezahlen möglich ist, wozu brauche ich da eine Karte? Ja, was ist denn das Bequeme für die Kunden? Wo denkt dann jemand an die Endkunden an der Stelle, die eine Karte oder vielleicht fünf Karten oder vielleicht zehn Karten in ihrem Portemonnaie haben, aber doch eigentlich nur schnell an der Kasse bezahlen wollen oder daraus keine große Sache machen wollen? Und eigentlich darauf warten, dass man ihnen so ein bisschen die Freiheit gibt, sich ein Bezahlinstrument auszusuchen, was ihnen Spaß macht, was irgendwie nicht irgendwo in der Karte, in der Tasche, in einem Portemonnaie steckt, sondern was sie vielleicht auch tragen können. Also die Freiheit, die kontaktlos bietet, hat keine der Banken wirklich so aggressiv umgesetzt, wie wir glauben, dass die Endkunden das sich wünschen würden. Und dann haben wir gesagt, okay, woran liegt's denn? Wo ist denn das Problem eigentlich an der Stelle? Und dann kommt man sehr schnell dazu, dass all die momentan bezahlen mit einem Wearable anbieten, groß sind. Apple, Google, Samsung, Garmin. Und es ist so, weil das Visa und Mastercard sehr gut schaffen, diesen Markt sehr zu reglementieren. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne der Konsumenten. Es ist eigentlich im Sinne der Leute, die in diesem Ökosystem dahinter arbeiten. So ist es dann sehr teuer, ein neues Bezahlinstrument auf den Weg zu bringen. Das dauert sehr lange, 9, 12 Monate locker und kann easy eine Million kosten. Und dann haben wir gesagt, das ist fein für die Großen, aber was ist denn mit den ganzen kleineren Firmen, die vielleicht im Wettbewerb zu einer Apple Watch stehen oder zu einem Fitness-Tracker? Was machen denn die? Und wir haben uns gesagt, an der Stelle ist es eine definitive Marktlücke. Wir wollen den Markt, wenn du so willst, ein bisschen demokratisieren und sagen, auch wenn du klein bist, wenn du vielleicht nur 1.000, 2.000 Stück an einem schönen Armband oder einem schönen Schlüsselanhänger pro Jahr machst, warum solltest du nicht wettbewerbsfähig sein zu jemandem, der auch eine Bezahlfunktion aufbietet? Und so haben wir uns darauf gestellt, dass wir genau diesen Markt, wir nennen es so den Longtail, optimal bedienen können. Das ist eigentlich im Prinzip jeder, der auch eine kleine Menge machen möchte, von uns all das bekommt, wo wir schon 12 Monate dran gearbeitet haben, viel Geld investiert haben, um all die Hürden, die da sind, schon mal wegzunehmen. So kannst du also bezahlen, überall einbauen. Es sind Manschettenknöpfe, Ringe, Armbänder, was auch immer. Stell dir das vor, Tattoos, Implantate. Also die Freiheit keine Grenzen gesetzt. Damit im Prinzip darauf eingehen, was wir glauben, dass die Kunden eigentlich haben wollen. Weil das Bezahlen an sich ist schon eine doofe Geschichte eigentlich. Das will man eigentlich möglichst schnell hinter sich bringen. Und je sicherer, je bequemer, je schneller das geht, je weniger ich den Ärger der Leute hinter mir in der Schlange auf mich ziehe, desto besser für mich als Kunden. Und da haben wir gesehen, wurden die ganzen Hersteller bisher nicht abgeholt. Und das bieten wir also an. Wir bieten also jedem, der irgendein Bezahlgerät, ein Fashion-Accessory, ein Armband, ein Ring machen möchte, die Möglichkeit, das anzureichern um eine Bezahlfunktion, sodass Endkunden sich wirklich aussuchen können. Vielleicht haben sie 3, 4, 5 verschiedene von diesen Dingen, je nach Saison, je nach Laune, je nach Gelegenheit. Und bezahlen damit, weil es einfach schnell Spaß einfach und sicher ist.
Ja, vielen Dank, dass du mich da jetzt erstmal so abgeholt hast und mir das sehr einfach verständlich erklärt hast, was ich offen gesagt sagen muss, gar nicht so einfach ist für Gründer oft, ne? Weil man steckt sehr tief in seinem Thema drin und das dann mal runterzubrechen. Jetzt habe ich verstanden, dass du sagst, eigentlich der Gedanke her aus Sicht des Endnutzers, des Konsumenten, ich kenne das ja auch, man hat lauter Karten, dann zuppelt man da immer in seinem Portemonnaie rum, welches jetzt die richtige. Und das könnte man sich eigentlich sparen, weil man eigentlich jetzt die Sachen nur haben will und diesen Prozess abwickeln. Jetzt habe ich dich so verstanden, dass eure direkten Kunden ja nicht die Endkonsumenten sind, sondern ihr arbeitet im Prinzip mit Companies zusammen oder ermöglicht den kleineren Companies sozusagen Bezahlmethoden an ihre Kunden weiterzugeben. Habe ich dich da richtig verstanden? Und vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, was so ein typischer Kunde für euch ist.
Ja, also klar, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt auf B2B ausgerichtet. Das heißt, wir bedienen sowohl die Leute, die ein Bezahlgerät herstellen möchten. Eines unserer ersten Kunden ist die Swatch-Gruppe. Viele von den Hörern oder Investoren kennen vielleicht das Swatch Pay. Das ist eine Möglichkeit, die Swatch zusammen mit uns ins Leben gerufen hat, wo man mit einer ganz normalen Swatch-Uhr, ich trage jetzt hier so eine am Arm, wo eine Bezahlfunktion integriert ist, einfach bequem bezahlen kann. Das heißt, wir haben das Glück gehabt, würde ich sagen, das Glück gehabt, dass wir nicht nur in den luftleeren Raum gestartet sind, sondern das gleich mit einem wirklich tollen Kunden machen konnten und für den Kunden ein tolles Problem gelöst haben und so auch einen super Zugang zum Markt haben. Das ist auch eines der Wettbewerbsvorteile, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, aber das ist der eine Bereich, den wir tun. Wir bieten also solchen Firmen, die entweder eine Uhr schon bauen oder ein Armband bauen, herstellen, Leder, was auch immer, oder einen Ring machen oder die Schlüsselanhänger machen, die sind in dem Geschäft und wir bieten ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell eine Bezahlfunktion dazuzunehmen, ohne dass es ein Gadget wird. Was wichtig für Swatch vor allen Dingen auch war, unsere Uhren sind keine Gadgets, die man jeden Tag aufladen muss, die irgendwie vielleicht, wenn man sie gerade braucht, keine Batterie mehr haben. Und vor allen Dingen keins, wie man Gadgets ja normalerweise benutzt, irgendwie 1, 2 Jahre dann wegschmeißt. Und deswegen ist die Funktionalität, die wir bereitstellen können, es kommt völlig ohne Batterie aus, das ist kein Display, da ist keine große Kommunikationstechnologie drin, das kann 5 oder 10 Jahre halten funktioniert trotzdem noch, ohne dass ich es jemals aufladen muss. Und so wird aus einem Gadget, was heute im Prinzip der Hauptaspekt von Bezahlen mit Wearables ist, eigentlich ein Fashion-Statement oder irgendwas, was mir gefällt. Und ich verändere den Originalcharakter dieses Geräts nicht. Es ist trotzdem eine Uhr. Ich kaufe es, weil ich eine Uhr gut finde und weil ich die Uhr am Arm habe, ist es die bequemste Möglichkeit, damit zu zahlen. Das heißt, das ist der erste Punkt. Wir richten uns an die Hersteller von solchen Geräten, entweder schon existierenden oder neue Ideen, die damit zusammenhängen. Im zweiten Schritt machen wir aber was bisher im Markt noch nicht passiert ist. Wir glauben, dass Banken, nicht nur die Neobanken, sondern auch die klassischen Banken, die etwas Betagteren, wie wir sie vorhin genannt haben, Karten momentan an die Kunden bringen, weil es einfach und machbar ist. Die Industrie ist super mature, die ganzen Supply Chains sind super ausgefeilt. Wenn eine Bankkarte heute an einen Endkunden, wie dich zum Beispiel, wenn du deine Karte von deiner Bank bekommst, dann hat die Bank diese Karte nie gesehen. Die hat sie nie angefasst. Weil es gibt Zulieferer, die genau das machen. Die kriegen einmal am Tag, kriegen sie von der Bank die Liste der Karten und der Adressen von den Kunden, an die gehen sollen. Und die machen die Karte, die verschicken die Karte. Und am Ende des Tages kriegst du als Endkonsument diese Karte. Das ist bei Karten wunderschön durchdekliniert. Wir glauben, dass Wearables genauso funktionieren müssen. Und dass Banken dann ein großes Interesse daran haben, wenn es genauso einfach ist wie eine Karte. Weil am Ende des Tages ist die Bank ja nicht mit der Kartenform verhaftet. Die wollen, dass die Kunden hauptsächlich mit ihren Bezahlmöglichkeiten bezahlen. Und es gibt eine Studie von einer Bank in der Schweiz, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die haben sich angeguckt, was passiert denn, wenn jemand ein Wearable am Arm trägt oder eine Karte auf ein Wearable geladen hat. Hat sich herausgestellt, dass Leute, die das tun, deutlich mehr damit bezahlen, nämlich fast 30% mehr damit zu bezahlen, als mit der normalen Karte, die im Portemonnaie steckt. Und das ist für Banken ein super Vorteil, weil die natürlich dadurch auch Umsätze machen mit dem Bezahlen. Da gibt es so den Begriff des Top of Wallets. Jede Bank kämpft darum, dass ihre Karte immer die erste ist, die ich rausziehe. Deswegen Metall oder Ruch, Rosenduft oder Schlangenleder, weil das die Leute dazu veranlassen soll, im entscheidenden Moment diese Karte zu zücken. Aber das Ding, was ich im Arm habe, ist immer viel schneller. Schneller als Bargeld, schneller als jede Karte. Und deswegen benutzen die Leute, die Menschen, die Kunden, das am Arm tragen noch häufiger. Und das ist gut für die Banken. Und deswegen glauben wir, dass die Banken und die Projekte, mit denen wir momentan beginnen, zeigen auch genau das. Die Banken, wenn es so einfach ist wie eine Karte für sie, finden sie das toll und machen sie gern mit. Und wir machen das so einfach wie eine Karte. In der Nutshell. Das heißt, zwei große Kundengruppen. Erstmal helfen wir den Leuten, die Payment-Funktionalität einzubauen. Keine großen Kosten, keine großen Zeitbedarf dafür. Und dann bauen wir daraus eine Plattform, einen Marktplatz, wie wir das nennen, und bieten die ganzen Wearables, die wir dadurch enabled haben, an die Banken an. Und die Banken können daraus auswählen und ihren Kunden den Teil, den sie gut finden, weitergeben. Wir machen das Ganze abwickeln, wir machen die ganze Orchestrierung. Das ist ein B2B-Marktplatz, ganz klassisch. Im Prinzip so ein Amazon für Payment-Wearables, wenn man so möchte. Und integriert in die Kundenprozesse, integriert in die Bankenprozesse und auch in die Herstellerprozesse. Und dieses Netzwerk spielt, so glauben wir, sehr gut zusammen. Je mehr Banken wir unter unserem Dach vereinen, desto mehr Interessenten finden wir auf der Produzentenseite. Je mehr Auswahl es gibt, desto mehr Banken sind interessiert. Ein schöner Netzwerkeffekt, der sich jetzt schon einstellt. Wir sind mit mehr als 53 Banken schon unterwegs, die wir zusammen auch mit Swatch an den Start gebracht haben und in 10 Ländern live. Also momentan sieht das genauso aus, wie wir uns das vorstellen. Eigentlich warten wir darauf, noch mehr Leute zu haben, damit wir das Ganze abdecken können, was wir da an Anfragen reinkriegen.
Ja, ziemlich cool. Also ich glaube, das ist ja immer das Schöne, aber auch die Herausforderung in so einem Netzwerk. Man muss natürlich erstmal auch den Signal-Kunden haben, ne? Weil oft wird man ja gefragt, ja okay, wer macht noch mit? Wer ist denn erst noch im Netzwerk? Also den ersten zu haben und dann natürlich jemanden oder eine Company wie Swatch, das ist natürlich grandios. Glückwunsch dazu. Da hätte ich direkt mal eine Frage, weil es ist ja oft so, dass man dann vorher sich so denkt, ja, wie sein Produkt so wirkt, was der Kunde haben will und wie es so läuft. Und dann sagt man sich auch generell, ist immer gut, mit Kunden zu arbeiten, die Kundenmeinung einzuholen. Aber am Ende, wenn man dann auf den Kunden trifft und ganzen Anforderungen, gerade vielleicht auch von einer großen Company, einem Konzern, kann das ja auch mal eine Herausforderung sein oder vielleicht auch mal ernüchternd, weil die sich vielleicht ganz andere Dinge vorstellen oder ganz andere Fragen und Themen haben, die man vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, wie war das für euch, mit so einem großen Kunden direkt zusammenzuarbeiten?
Es ist immer eine sehr gefährliche Sache, wenn du Produktgeschäft machen willst und dann eigentlich mit einem Kunden anfängt, der dir diktiert, was oder diktieren könnte, was er gern möchte, dann bist du sehr schnell im Projektgeschäft. Und das ist nicht ein und dasselbe und es ist nicht einfach, von dem einen zum anderen zu wechseln. Wir hatten das Glück, dass mit Swatch wir einen Gegenspieler hatten, wo auch die Leute bei Swatch Show unglaublich offen für eine Zusammenarbeit waren, dass wir wirklich Sachen so gemeinsam definieren konnten, dass wir daraus ein wirkliches Produkt bauen konnten. Und die Sachen, die wirklich speziell für Swatch sind, und natürlich gibt es da spezielle Sachen, die konnten wir als zusätzliche APIs oben draufsetzen. Das heißt, wir mussten das Produkt nicht für Swatch verändern, sondern wir konnten das durch kleine Stellen, wo man dann die Anflanschung an deren Systeme gemacht hat, sehr einfach regulieren. Das heißt, wir haben ein Kernprodukt mit Swatch in den Markt gebracht, was wirklich aus unserer Sicht momentan auch in den Projekten, die wir mit anderen Werbeherstellern haben, 1:1 passt. Es wird immer so kleinere Anbindungspunkte geben, wenn es zum Beispiel um Logistikprozesse geht. Da hat jetzt eine Swatch natürlich irgendwie ein SAP im Haus. Ein kleinerer Hersteller wird kein SAP-System haben. Das heißt, an der Stelle, wo es um solche Schnittstellen geht, da müssen wir sicherlich an dieser Geschichte dann ein bisschen Integration machen. Aber das sehen wir auch, dass die Hersteller von solchen Wearables oder die Banken an der Stelle auch wirklich Wert drauf legen und dafür auch bereit sind, Beratung und Geld zu zahlen. Das heißt, die Sachen, die wir speziell gemacht haben für Swatch, haben wir auch separat als ein Projekt aufgesetzt und obendrauf die Plattform gesetzt, als ein Customizing für die. Und so haben wir eine gute Kombination gefunden aus beiden. Und natürlich werden sich unsere Produkte mit neuen Kunden immer weiterentwickeln. Das ist ja auch das Gute, wenn man so eine Beziehung hat, wo es nicht nur in eine Richtung geht, ich bestelle bei dir 50.000 Stück, sondern wo man sagt, hier ist das Problem, was wir lösen müssen, wie lösen wir es? Und da wird jeder Kunde seine positive Energie mit reingeben. Das funktioniert. Ich glaube, wichtig für uns, wenn wir viele kleine bedienen, ist, dass da sehr, sehr viel über Self-Service funktioniert. Dass die Sachen, die wirklich speziell sein müssen, durch extreme Einfachheit gekennzeichnet sind und durch Projekte auch finanziell abgedeckt sind. Aber da machen wir uns keine Sorgen. Momentan funktioniert das hervorragend. Wo wir viel lernen, ist in der Interaktion mit Konsumenten, auch wenn wir eine B2B-Marke sind. Zum Beispiel die Swatch Pay-Up, die Swatch in den Markt gebracht hat, ist von uns. Und wir kriegen natürlich auch das ganze Feedback. Wenn irgendwie ein Design nicht gefällt von der Uhr, dann kriegen wir das Feedback. Wenn irgendein Bankenpartner wie Wirecard die Füße von sich streckt, dann kriegen wir den Ärger. Und wenn wirklich Fehler auftreten, dann machen wir den Support. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr gut mit, was funktioniert. Und versuchen dann auch natürlich Iterationen zu machen und zu verbessern, sodass wir die beste App für den Endkunden am besten herausbringen können.
Ja, sehr cool. Eine Frage, die, glaube ich, wahrscheinlich in jedem Gespräch bei dir aufpoppt, vielleicht auch insbesondere in Deutschland, die stelle ich jetzt auch mal. Was ist denn, wenn man seine schöne Swatch dann verliert? Ja, kann dann jeder bezahlen? Das Sicherheitsthema will ich einmal aufreißen. Klar, man kann eine Karte auch verlieren und ein Portemonnaie, passiert ja leider auch. Trotzdem ist das wahrscheinlich eine Frage, die du nicht zum ersten Mal hörst.
Ja, klar. Also da gibt es verschiedene Ebenen. Wenn ich was verliere, eine Karte oder auch ein Wearable, dann kann das natürlich gesperrt werden. Bei uns in der App ist das super einfach. Ich lege einfach einen Schalter um und sofort sind keinerlei Transaktionen mehr möglich. Oft fällt es den Leuten eher auf, wenn die Uhr weg ist, als das Portemonnaie aus der Tasche. Das heißt, dadurch, dass ich das Ding an mir selbst trage, habe ich einen gewissen direkten Effekt, wenn irgendwas verloren geht. Und ich merke es vielleicht schneller. Und ich kann dann relativ schnell einfach über die App das Ganze sperren lassen, sodass sofort keine Transaktionen mehr möglich sind. Es gibt noch einen anderen Angriff, der immer in den Medien ist, der irgendwie Auslesen der Karte im Vorbeigehen. Viele Hersteller bieten irgendwie so Portemonnaies mit RFID-Schutz an. Und ich finde das auch schön, dass Leute sich Gedanken machen, dass es sowas gibt. Aber erstmal ist es in der Praxis unheimlich schwierig, diesen Angriff auszuführen. Und zum Zweiten unterscheidet sich das, was auf dem Wearable drauf ist, von dem, was auf der normalen Karte drauf ist. Das, was auf dem Wearable drauf ist, das nennt man das eine tokenisierte Form der Kreditkarte. Durch diese Tokenisierung wird die Sicherheit erhöht, weil ich kann diesen Token nicht überall einsetzen. Ich kann ihn nicht einfach kopieren und damit online bezahlen. Weil typischerweise lese ich die Karte aus, habe die Kartennummer ausgelesen und kann die dann online beim Händler wie Amazon eingeben. Das funktioniert mit den Daten, die man aus der Uhr auslesen kann, schon überhaupt nicht. Und deswegen gibt es da schon ein bisschen mehr Sicherheit. Und ultimativ glaube ich, gerade in Europa, Deutschland vor allen Dingen, der Konsument ist ja sowieso geschützt. Ja, selbst wenn was passieren soll, selbst wenn ich nicht merken soll, dass man mir die Uhr geklaut hat oder das Armband weg ist irgendwas ausgelesen wurde, dann gibt es natürlich einen Schutz des Konsumenten, der genauso bereitsteht für ein Wearable wie für eine Karte. Und jetzt kann man natürlich, das ist ein bisschen die Balance, Entschuldigung, dass ich dich, du wolltest schon was reinstrecken. Wir wollen, dass die Geräte, die du am Arm trägst, mit dir bezahlst, nicht unbedingt ein Gadget sind. Ich kann natürlich Sicherheit aufbauen, indem ich da zusätzliche Funktionen einbaue, aber schon bist du wieder bei der Batterie, schon muss es wieder geladen werden, schon ist es auch ein Preispunkt, der nicht nur 20 oder 15 Euro sind, sondern der vielleicht 100, 150, 200 Euro sind. Und deswegen ist so ein bisschen Balance zwischen den Sicherheitsfeatures und den anderen Vorteilen. Wir werden auch Wearables machen, die smarter sind, die mehr Sicherheit bieten können und mehr von diesen Features mit sich bringen. Aber momentan sind wir sehr, sehr comfortable in diesem Spot, was wir nennen passive Wearables. Keine Batterie, kein Gadget, einfach super simpel zu bezahlen.
Ich glaube, da hast du eine sehr gute Antwort schon geliefert für alle, die sich um die Frage Gedanken machen. Am Ende gibt es ja immer ein allgemeines Lebensrisiko und man kann Dinge verlieren, aber ich stimme dir dazu. Also eine Uhr, das merkt man dann. Und wenn man das mit einem Schalter in der App direkt dann sperren kann, dann ist das ja ideal. Ich springe nochmal zurück zu einem Thema, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich letztendlich die Motivation, Very Nice zu gründen, ja, die Ideenfindung. Und du hast das so beschrieben, erstmal sozusagen den unternehmerischen Drive, den du eben mit deinen Mitgründern hattest, dass ihr euch schon immer darüber gesprochen habt und Lust hattet, was aufzubauen und in Verbindung geblieben seid. Und dass ihr ein Problem entdeckt habt. Und was mich interessiert, ist, es gibt ja sozusagen die rationale Betrachtung zu sagen, es gibt ein Problem, das könnte man lösen, das könnte man besser machen und wir könnten das tun. Es gibt aber ja oft auch, und oft lässt sich das ja auch nicht trennen, einen emotionalen Einstieg, dass man sagt, also vielleicht auch einen tieferen Sinn sieht, einen Purpose, ein Why, warum man eine Company macht, weil das ist ja, jeder, der es gemacht hat, weiß, dass es eben nicht nur schön und was Neues zu machen, hört sich oft cool an, aber man rennt natürlich auch immer bei Playern gegen Wände, die sagen, naja, das haben wir aber noch nie so gemacht und das soll bitte auch so bleiben, wie es war. Also es ist ja nicht immer nur cool am Anfang. Deswegen würde mich interessieren, hat für dich gesprochen jetzt oder auch für deine Mitgründer, wenn du es kannst, aber wir sitzen ja hier zusammen. Was ist dein Antrieb, das zu machen?
Also ich glaube, da sind viele Aspekte dabei. Ein Aspekt für mich ist, weil es schwierig ist und nicht nur einfach. Ich liebe diese Herausforderung, die guten Sachen, die schönen Sachen, aber auch die schwierigen Sachen zu meistern und hinzukriegen. Das gibt mir was. Je komplexer, desto besser am Ende des Tages. Aber wir haben uns auch, und das ist so ein bisschen die Vision, was passiert neben diesem, ich kann mit einer Karte auf meinem Wearable im Supermarkt zahlen. Was kommt denn danach? Ich meine, das an sich ist schon, ich glaube, da kann man eine wunderbare Firma draus machen und eine erfolgreiche Firma draus machen. Aber für uns war auch so ein bisschen das, was danach kommt, wichtiger als Motivation. Das kann man natürlich in so einem öffentlichen Forum nicht in alle Details ausbreiten. Deswegen sind wir da relativ vorsichtig. Aber wenn du dir anguckst, den Bezahlvorgang, den wir momentan machen, ist genau das Thema, ich sitze an der Kasse und bezahle. Aber wir wollen in Zukunft auch bei dem, was danach und was davor passiert, mit dabei sein. Und ein wichtiger Aspekt, der uns sehr viel beschäftigt hat und den wir als einen der nächsten Themen angehen werden, ist, das digitale Bezahlen ist anders als das physische Bezahlen mit Geld. Und zwar ganz, ganz gravierend anders, weil es nicht dieselben Schmerzempfinden triggert bei Menschen wie das Ausgeben von Geld. Und das ist gerade wichtig für Jugendliche und Kinder, die damit aufwachsen, dass es mehr und mehr eigentlich nur noch diese digitale Bezahlmöglichkeit gibt. Und wir haben uns sehr früh Gedanken gemacht, was können wir denn eigentlich tun, damit dieses digitale Bezahlen genauso verständlich und gut wird für jugendliche Kinder, die damit aufwachsen, dass man die Verantwortung, die mit Geld und mit Geld ausgeben auf digitale Art und Weise einhergeht, machen kann. Wie können eigentlich Familien besser mit Geld umgehen? Bisher ist das eine sehr separierte Geschichte. Da hat der Papa ein Geld, einen Account, hat die Mama einen Account, vielleicht haben sie noch einen gemeinsamen Account. Das Ausgeben von Sachen wird sehr, sehr separiert von den Kindern. Und das ist natürlich, wenn es physisch ist, eine Sache, aber wenn es digital ist, ist das noch separierter und versteckter. Da wollen wir einiges tun, um die Transparenz, gerade für Familien, Kinder und Leute, die sich wirklich um die Ausgaben kümmern und sorgen müssen, besser zu machen. Das heißt, ein bisschen das, was passiert nach dem Geldausgeben, in Angriff zu nehmen und damit so ein bisschen eine Möglichkeit zu bieten, Kinder groß werden zu lassen mit einer guten Verantwortung, gutem Verständnis und guten Methoden und Tools, um nicht in Verschuldungssituationen zu raten, was bei Kreditkarten unheimlich einfach ist. Und das sieht man in Ländern wie der Schweiz, gibt es Studien, aber in Amerika natürlich noch viel schlimmer. Da fängt man im Prinzip schon an, sich zu überschulden, bevor man überhaupt weiß, was das ist. Und da wollen wir was tun. Da sind wir schon aktiv dabei, das zu spezifizieren und zu beginnen. Andere Thema da ist davor. Was passiert vor dem Bezahlen? Kaufe ich eigentlich Sachen, die vielleicht auch aus Umweltgesichtspunkten, aus Sustainability-Gedanken heraus gut sind? Oder kann ich da bessere Wahl treffen? Und was muss ich den Menschen an die Hand geben, um das zu tun? Das heißt, wir sind jetzt alle nicht mehr 25. Das heißt, wir sind jetzt nicht nach dem großen Unicorn hinher, was uns morgen zu Milliardären macht. Sondern wir haben uns auch schon überlegt, wie können wir eine erfolgreiche Firma, die auch gut für alle Stakeholder ist, aufbauen und trotzdem was zurückgeben, was Gutes tun, Und ich glaube, das gibt es gerade jetzt in der jetzigen Phase unheimlich viel, was man tun kann. Und diese familiäre Geschichte und die andere Geschichte, das sind beide Seiten, die so ein bisschen diese Vision, wo wollen wir eigentlich hin und wie können wir emotional dazu beitragen, für uns ausmachen.
Ja, da hast du ja schon zwei spannende Themen aufgemacht. Witzigerweise habe ich gestern gerade mit meiner Tochter gesprochen, die ist 4,5 und die hat halt sozusagen ein paar Münzen gesammelt, ja, die sie über die Zeit so zusammengerafft hat. Und jetzt haben wir zusammen beschlossen, dass sie halt mal ein Sparschwein kriegt. Genau aus dem Grund, ne, dass sie ein Gefühl dafür bekommt, wie viel habe ich da eigentlich drin und wie viel ist noch drin, wenn ich irgendwas haben möchte. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein extrem wichtiges Thema, wo man ja sehr viel mitgeben kann. Wie siehst du denn das? Also ich finde das ein ganz spannendes Zukunftsthema. Letztendlich die Frage, wie wird Unternehmertum entwickelt? Ja, also du hast ja die Themen Nachhaltigkeit, einen Impact machen auch angesprochen, aber gleichzeitig auch gesagt, eine profitable, starke Company aufzubauen. Ich glaube auch, dass sich das verbinden lässt. Ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist, gesellschaftlich relevante Probleme zu lösen. Ohne jetzt immer zu sagen, das führt nur über den direkten Weg zum Einhorn. Aber was siehst du da für ein Potenzial?
Ja, also ich finde, die Bankensituation spielt gerade ein hervorragendes Spiel für uns, weil Leute verstehen plötzlich, dass für Dinge, die sie bisher nicht bezahlen mussten, ohne mehr Funktionalität plötzlich bezahlen müssen. Monatliche Gebühren oder Strafzinsen. Und ich glaube, die Situation, der Markt und die Kunden sind so weit, dass sie sagen, wenn ich was an Funktionalität bekomme, was mir was bringt, mir persönlich was bringt, mir die Sachen entweder einfacher machen, besser machen oder aber auch helfen, meine Beitrag zu der Umwelt zu leisten oder meinen Beitrag zur Erziehung meiner Kinder zu leisten, dann sind die dafür absolut bereit, auch monatlich Gebühren zu zahlen. Sodass wir als Firma nicht in die Situation geraten, dass wir die Kunden als Produkt verkaufen. Ja, ich meine, überall siehst du den Fall, dass du als Kunde eigentlich zum Produkt wirst, weil deine Daten werden verkauft und das ist der Umsatzstrom für die Firmen. Oder aber man fängt an, irgendwas umsonst rauszugeben und hofft dann irgendwann später zu konvertieren und die Leute zu überreden, dass sie, was sie vorher nicht bezahlt haben, plötzlich bezahlen müssen. Und das ist keine nachhaltige Art und Weise, finde ich, wie man Firmen aufbaut. Ich glaube, die Zeit ist reif, dass man mit einer guten Funktionalität, die sich wirklich darum dreht, dass die Kunden Wert bekommen, auch gute monatliche wiederkehrende Gebühren einfahren können, die das A zum Spaß machen für die Firma, die es herausbringt, aber auch sinnstiftend für die Leute, die es benutzen und dafür zahlen müssen. Und ich glaube, das ist ein so wunderbares Umdenken, was momentan im Markt passiert und uns an dieser Stelle auch gut hilft.
Jetzt, was mich nochmal interessieren würde, ist einfach ein persönliches Thema auch, also Gründer zu sein und eine Rolle einzunehmen in einer Company, eine Führungsrolle, das ist ja auch anspruchsvoll. Ja, und das ist wenn sich die Company entwickelt, verändert sich ja oftmals auch die Rolle, die Erwartungen, die Fähigkeiten. Jetzt auf dich bezogen, was würdest du sagen, was machst du vielleicht heute anders als ein paar Jahre vorher? Was waren vielleicht für dich entscheidende Learnings in der Rolle als Gründer, als einer der Leader in der Company?
Ja, du sprichst ein Thema an, was echt wichtig ist. Und ich finde, wenn ich überlege, was ist in der Zukunft unsere größte Herausforderung, ich habe echt keine Sorge, dass wir Produkte hinbauen, die Leute brauchen, die sie haben wollen, dafür bezahlen. Null Zweifel. Die Technik, die wir machen, ist beherrschbar. Die Dinge, die wir tun, sind eigentlich Business-Modell-Innovationen mit moderner, guter Innovation an Technik. Da sind keine Sachen dabei, die wir nicht hinkriegen. Ich glaube, was die schwierigste Herausforderung für uns oder für mich wird auch sein, ein Team an Leuten anzuziehen und zu behalten und nachhaltig den Sinn mitzugeben, dass wir eine Firma aufbauen, die funktioniert. Also die Leute, die Menschen, das Team. Und ich glaube, es wird extrem schwierig werden. Ich glaube auch, wir sind auch in einer Umbruchsphase jetzt dank Covid, wo die Arbeit, die normal erschien bis vor Covid, plötzlich ganz anders aussehen muss. Und da müssen wir agil genug sein und zu überlegen, wie kann denn eine neue Arbeit, New Work, wie man so schön im Wortschatz sagt, wie kann das für uns funktionieren? Und dafür habe ich den höchsten Respekt. Und dafür habe ich auch die meiste Angst, ehrlich gesagt. Kriege ich das hin? Kriege ich das hin, dass sich die Leute morgens in die Firma bewegen und sagen, hey, das macht mir Spaß, ich krieg was raus, ich gebe was rein, das funktioniert für uns alle. Und ich glaube, da habe ich auch noch viel zu lernen. Ich meine, ich habe Führungsrollen in der Vergangenheit gehabt und in der großen Unternehmen ist es immer anders. Und ich musste auch viele dieser trainierten Geschichten aus dem großen Unternehmen ablehnen. Ich ertappe mich heute noch dabei, wie ich Ideen, die ich im Kopf habe, so gut vorbereite, dass eigentlich kein Widerwort mehr möglich ist, wo ich doch eigentlich nur sagen könnte, hey, hier ist eine Idee, lass uns doch mal gemeinsam mal an der Arbeit, dass wir sie umsetzen. Weil du immer in diesem großen Unternehmen in der Situation warst, wo du so pitchen musstest, dass es eigentlich keinen Grund mehr gab, Nein zu sagen. Und das ist eine schwierige Dynamik und das ist sicherlich auch noch ein Pfad. Und natürlich musst du viel mehr Sachen selbst machen. Aber das ist, glaube ich, für keinen von uns Gründern oder auch für jemand, der gründet, dem macht das Spaß, die einmal hochzukrempeln und alles selbst zu machen. Und auch für die kleinsten Erfolge und die kleinsten Rückschläge auch Verantwortung zu tragen. Das ist ja das, was für uns die Unternehmertum-Seite ausmacht, dass du beide Seiten hast und dass du dadurch auch wächst. Also ich glaube, diese zwischenmenschliche Team-Geschichte auch in Zeiten von Homeoffice und physischer Präsenz, hybrides Arbeiten, daraus eine Kultur, eine Firmenkultur zu schaffen, die uns erfolgreich sein werden lässt, das ist eine Riesenherausforderung. Da habe ich höchsten Respekt vor.
Ja, danke und bemerkenswert, dass du das auch so offen teilst. Also ich glaube, auch wenn mir das jetzt vielleicht nicht zusteht, aber von außen betrachtet, allein, dass du ja sozusagen die Herausforderungen anerkennst und sagst, da hast du einen Respekt vor, zeigt ja, dass du da sehr, sehr sensibel bist und auch demütig herangehst. Ich glaube, das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mich da auch lange nicht getraut, dass sag ich mal so, diese Offenheit an den Tag zu legen, sondern habe versucht, meine Ideen einzubringen, aber zu verargumentieren und auch durchzusetzen und dachte halt, das ist Führungskraft und zu lernen, auch die Kapazität zu haben, die Geduld, ja, sich der Ideen der anderen wirklich mal zu öffnen und darüber nachzudenken und nicht im Kopf schon ein Gegenargument zu formulieren, warum die eigene Sichtweise doch die bessere ist. Das ist irgendwie leicht gesagt, aber gar nicht so einfach umgesetzt, weil ich es ganz lange anders gemacht habe, ja.
Ja, man wird im Prinzip dazu trainiert. Gerade in größten Unternehmen wirst du dazu trainiert, das anders zu machen. Aber es ist so schön zu sehen, wenn man das mal anders hinkriegt, wie viel Innovation passiert in der Teamdynamik. Also mit eigenen Team, aber auch mit Kunden oder Partnern. Da passiert viel mehr als was wir uns auch, so toll wir auch sein mögen, im eigenen Kopf ausdenken. Und es ist immer noch schön, sich darauf vorzubereiten und sich deine eigene Vision zu machen. Alles wunderbar, aber ich glaube, am Ende des Tages wird der Erfolg von uns als Varonize davon abhängen, wie wir es schaffen, das auf eine breite Basis zu stellen und daran auch Spaß zu haben. Und das werden wir hinkriegen, aber es ist eine Sache, vor der ich Respekt habe.
Ja, ist ja im Prinzip auch ein sehr schönes Schlusswort schon. Vielleicht an der Stelle auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Ein Thema, was mich und glaube die Kompanisten insgesamt sehr bewegt, ist, uns zeichnet ja aus, dass wir viele sind. Ja, das ist das, was heraussticht. Und so sind wir ja auch Pionier als Gruppe, dass wir Venture Capital eben anders leben, ein großes Privatinvestorennetzwerk sind. Und gerade der Teil über das Kapital hinaus, ne, das kann man allokieren, das kann man gut organisieren, man kann die Gruppe gut organisieren. Aber der für mich große, spannende Part ist natürlich der, was können wir einbringen in unsere Companies? Und damit meine ich nicht nur das Companisto-Team, sondern die Gruppe der Companisten. Und da probieren wir zuletzt sehr viel rum, machen Events, auch so Ad-Hoc-Themen, wo wir mal wirklich sagen, hey, eine Company präsentiert sich mal und alle können teilnehmen. Und wer Ideen hat, macht mal eine Intro zu jemandem, potenziellen Kunden, oder gibt halt einen Hinweis, wer helfen könnte oder kann selber helfen. Und all das setzt aber voraus zum einen die Offenheit des Teams, dass sie auch Probleme benennen und sagen, oder Herausforderungen, an der Stelle bräuchten wir Hilfe. Ja, das finde ich sozusagen etwas Bemerkenswertes, weil ich das auch erst lernen musste und machen meinen Eindruck viele andere auch. Ja, meinen ja eher als Gründer, sie müssten immer alles wissen und für alles eine Lösung haben. Ich glaube, da habt ihr ein tolles Potenzial, wie ich hoffe, und hoffe, da können wir dann auch einen Beitrag leisten, über dieses Netzwerk vielleicht das ein oder andere Problem zu lösen oder eben auch ganz neue Ideen einzubringen, die sich vielleicht ergeben, wo man selber gar nicht drauf kommt. Also da kannst du mich gerne auch festnageln, dass wir da mal was zusammen machen.
Ja, ich muss auch sagen, dass das eines der wirklichen tollen Aspekte, mit euch zusammenzuarbeiten als Companisto, ist, dass wir viele, hoffentlich viele, viele Leute finden, die sagen, hey, beim Verändern des Art und Weise, wie wir bezahlen, möchte ich dabei sein. Auch wenn es nur 500 Euro sind, aber ich will dabei sein und vielleicht mich auch mit einbringen. Wenn ihr da irgendein Forum habt, wo wir mitmachen können, ich glaube, besser können wir Produkte nicht in den Markt bringen, als in einer guten Iteration zusammen mit Investoren, Kunden und allem zusammen. Ich glaube, das wird viel Spaß machen. Und ich hoffe, viele, auch wenn sie nur klein sind, kommen mit dazu. Wir laden sie herzlich ein.
Super, dann vielen Dank, Thorsten, für deine Zeit. Und unsere gemeinsame Reise startet ja eigentlich erst. Also werden wir definitiv voneinander hören, miteinander sprechen. Und natürlich drücke ich euch die Daumen und freue mich, wenn wir uns bald wieder haben.
Hat mir Spaß gemacht. Danke, David.